zu reißen, keine Hoffnung mehr. Und dann auf einmal, schaut mal in die Ferne, schaut mal, was man da sieht. Seht ihr es auch? Was ist das? Oh, was ist das? Was ist das? Vielleicht könnt ihr es erkennen. Seht ihr es auch? Da ist Wasser. Wasser, endlich Wasser. Seht ihr alle das Wasser? Also es ist keine Halluzination, das muss man sagen. Weil von Halluzinationen kann man keine Bilder machen. Die entstehen nur in den Köpfen. Seht ihr das Wasser? Ich sehe Wasser. Ist da Wasser? Vermutlich nicht. Es könnte sein. Aber jetzt stellt euch vor, wir haben das Wissen. Wir sind am Verdursten. Wo führt uns der Weg hin? Sagen wir, da gibt es kein Wasser und wir gehen in eine andere Richtung. Oder sagen wir, vielleicht ist da doch ein Wasser. Vielleicht ist da doch das lebensspendende Wasser, das uns wieder erquickt. Wir sehen etwas, aber wir wissen gar nicht, ob es wirklich da ist. So täuschen können uns unsere Augen. Aber nicht nur die Augen können uns täuschen. Oftmals auch unsere Ohren. Ganz einfach, weil so viele Worte von dem, was gesagt wird, zu dem, der es empfängt, oftmals ganz andere Bilder im Kopf vor sich bringen. Ich habe euch da einen Satz mitgebracht. Das nächste Bild. Der Gefangene floh. Ich bin mir sicher, dass es mindestens zwei unterschiedliche Bedeutungen bei euren Köpfen gibt. Jetzt ein gewagter Ausspruch, weil die ja unter anderem drei Bedeutungen sein könnten. Die nächste Folie. In Wien hat sie Liebe genossen. Wer hat die richtige Antwort? Was bedeutet es? Und weil ich es jetzt selber bin, traue ich mich auch über den dritten Satz, der heißt, komm, wir essen Opa. Ja, auch unsere Ohren können täuschen. Und vor allem bei dem gesagten Wort ist es sehr häufig, dass es auf die Betonung ankommt, dass es aber auch genauso darauf ankommt, was das drumherum ist. Wenn ich von einem Flohzirkus rede, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es um einen gefangenen Floh geht, als dass, und wenn ich im Gefängnis bin und davon berichte, heißt es, ein Gefangener flieht oder ist geflohen. Das zweite gehe ich jetzt nicht ein, aber das dritte ist entscheidend, wie der Kommasetzung ist, zum Beispiel, die ich aber in der Betonung, je nachdem, wiedergeben kann oder nicht. Opa, komm, oder komm, komm mal, wir essen Opa, oder komm, wir essen Opa. Nein, genug davon. Was ich sagen will, wenn wir oftmals Wortstücke hören oder lesen und sie aus dem Kontext rausnehmen, können sie zu ganz anderen täuschenden Auffassungen kommen. Und das ist durchaus auch in der Bibel so. Warum diese Einladung? Ich möchte mit euch darüber sprechen, wie unterschiedliche gewisse Dinge aufgefasst werden können. Wir wollen lernen, dass wir von unserem Sehen, von unserem Verstehen, von unserem Verstand Gottes Willen, sein Reden, seine Taten und sein Verständnis in uns erkennen. Und das scheint keine Selbstverständlichkeit zu sein. Denn mehrmalig hat Gott seinem Volk aufzählen müssen und auch Jesus, dass er nicht immer richtig verstanden wurde, dass er nicht immer richtig aufgefasst wurde, dass das, was er gesagt wird bei seinen Hörern, zu anderen Dingen geführt hat. Dazu habe ich euch eine Bibelstelle mitgebracht aus dem Hesekiel, die kommt später gleich. Hesekiel war ein Prophet damals, als Israel bei der ersten Gefangennahme oder Verschleppung unter dem babylonischen König Nebukadnezar nach Babylon gebracht wurde. Und Hesekiel war damals Priester und wurde dann auch ein Prophet. Und Prophet bedeutet, dass Gott direkt zu ihm gesprochen hat, damit er die Botschaft Gottes allen anderen weitersagt. Und in Hesekiel 12,2 lesen wir, 1 bis 2, das Wort des Herrn erging an mich, er sagte, du Mensch, du lebst mitten unter einem widerspenstigen Volk. Diese Leute haben Augen und sehen nicht, sie haben Ohren und hören nicht. Trotz dieser Widerspenstigkeit steht Gott zu seinem Volk. Und oftmals ist es ja fast zum Verzweifeln, wenn wir die biblischen Geschichten lesen. Was hat alles Gott schon vollbracht, bewirkt? Was hat er sich schon bewiesen? Wie oft hat er ihnen schon gezeigt, was für sie gut und schlecht ist, was sie tun sollen oder nicht tun sollen? Er hat sie sehen, hören, erkennen lassen, was sein Wille ist. Und trotzdem wollten sie nicht das sehen, was Gott will und nicht das hören, was Gott will, weil es sich vermutlich nicht mit ihrer Lebensauffassung deckte. Beziehungsweise sie ihren eigenen Willen vor den Gottes gestellt haben. Im Vordergrund für heute steht immer Gottes Willen erkennen. Wie erkennt man Gott? Oder was stellen wir uns darunter vor? Nicht nur hier im Raum, sondern viele Menschen hier in Rief, in Salzburg, in Österreich, Deutschland und Europa, auf der ganzen Welt, haben schon Geschichten aus der Bibel gehört. Ganz besonders wird berichtet von den Wundertaten, die über das Wirken Jesus geschrieben ist. Seine großartigen Taten. Wasser wurde Wein, Blinde wurde sehend, Krüppel konnten auf einmal wieder gehen, Kranke wurden heil, Dämonen wurden ausgetrieben, aber er konnte auch über Wasser gehen. Und es war schon einiges, wovon die Menschheit gehört hat. Und diese Berichte über Jesus gab es ja auch schon zu seinen Lebzeiten. Es gab unzählige Augenzeugen, die seine Wundertaten an den anderen Menschen weitererzählten. Entweder, weil sie davon gehört haben oder weil sie vielleicht beim Wunder anwesend waren oder selbst geheilt wurden. Aber wie heutzutage, Zweifler sterben nicht aus, sie gibt es immer noch. Menschen, die nicht wahrhaben wollen, dass ein Mann solche Wunder vollbringen kann. Skeptiker, die wollen einfach nicht wahrhaben, was dort berichtet wurde. So steht es zumindest im Markus-Evangelium. Da gibt es eine Gruppe von sogenannten gottesfürchtigen Männern, die fest überzeugt sind, den Willen Gottes streng zu befolgen, seine Gesetze, keins seiner Gesetze außer Acht zu lassen, Gott 100% zu dienen. Sie waren davon überzeugt. Sie meinten, dem Willen zu gehorchen und für die Änderungen ihrer Einstellungen oder Ansichten, da braucht es schon was ganz Großes. Nicht nur so was dahergeredetes. Das, was sie hörten über Jesus, reichte ihnen nicht. Deshalb gingen sie zu Jesus und stellten ihm eine Bedingung. Die lesen wir in Markus 8. Ich habe heute ein bisschen paar Bibelstellen mitgebracht. Ich genieße das einfach. Davor möchte ich noch sagen. Die Vorgeschichte ist das. Jesus ging mit einer Gruppe seiner Jünger und sehr, sehr vielen Menschen auf ein Feld oder irgendwo hin in eine Gegend und predigte und erzählte und heilte und machte und der Tag brich an und alle bekamen Hunger und es waren etwa 4000 Mann dort. Unmittelbar steht das davor. Und diese 4000 Mann, die lud Jesus zum Essen ein mit der Bemerkung, ja, was haben wir denn eigentlich? Und das waren nur ein paar Brote, 7 und ein paar kleine Fische. Und Jesus schaffte es, dass er diese Gruppe von Menschen so satt machte, dass ihnen der Ranzen spannte, dass sie über den Maßen aßen und dass auch noch 7 Körbe Lebensmittel übrig blieben. Und es ist davon schwer auszugehen, dass die Pharisäer, die ich zuvor erwähnt habe, von dieser Geschichte auch gehört haben. Und deswegen machten sie sich auf den Weg zu Jesus. Weiter. Markus 8, 11. Jetzt kamen die Pharisäer zu Jesus und begannen mit ihm zu streiten. Sie wollten ihn auf die Probe stellen und verlangten von ihm ein Zeichen vom Himmel als Beweis dafür, dass er wirklich von Gott beauftragt sei. Jesus stöhnte und sagte, wieso verlangt diese Generation einen Beweis? Ich versichere euch, diese Generation bekommt nie und nimmer einen Beweis. Damit ließ er sie stehen, stieg wieder ins Boot und fuhr aufs andere Seeufer. Österreichischer Begriff für die Norddeutschen, aber er hat sie abgeschasselt. Er hat sie einfach links liegen gelassen. Er hat gesagt, hey, lasst mich doch in Ruhe. Aber warum? Ich denke, weil er wusste, auch wenn er noch so viele Wunder tut vor ihnen, sie würden trotzdem einen Grund finden, nicht an ihn zu glauben, sondern an der Gottessohnschaft Jesu Christi zu zweifeln. Weil sie so festgefahren waren in ihrem Denken und weil sie so festhangen an den scheinbaren Gesetzen der Bibel, die durch Jesus nicht umgeschrieben, sondern verändert, umgelenkt wurden. Jesus sagt ja selbst, kein Wort, das je geschrieben ist, wird geändert. Will er ja nicht ändern. Aber vielleicht das Verständnis für dieses Wort. So wie Gott früher so viele Wunder getan hat, aus Liebe und Fürsorge für sein Volk, und trotzdem hat es immer wieder gezweifelt, sein Volk. Was haben die schon alles erlebt? Sie wurden verschont, als 10 Plagen Ägypten nahezu ans Rand der Existenz gebracht haben. Das Volk Israel wurde von diesen 10 Plagen verschont. Sie durchschritten das Rote Meer, die Teilung erlebt. Sie erlebten, wie die Elite-Garnison des ägyptischen Pharaos vernichtet wurde, indem sie ertränkt wurden. Und wie sie durch die Wüste zogen, 40 Jahre lang, und dort versorgt wurden mit Essen und Wasser. Dazu noch die Erkenntnis der 24-7-Regel Gottes, immer bei ihnen zu sein in Form der Wolkensäule und der Feuersäule. Viele Wunder. Und ich kann es einfach nicht begreifen, wie man dennoch immer wieder an der Existenz, Vollmacht und der Zuneigung Gottes an sein Volk zweifeln konnte. Für mich dazu eine Erklärung. Wie gesagt, Ezekiel 12,2. Diese Leute haben Augen und sehen nichts, sie haben Ohren und hören nicht. Und wie wunderbar muss es doch sein, wenn auf einmal so das Licht aufgeht, wenn man auf einmal versteht, was Gott meint, wenn man auf einmal seinen Willen erkennt, sein Wirken erkennt, wenn es einem wie Schuppen von den Augen fällt. Die Israeliten, die damals durch die Wüste zogen, die haben mehr als 40 Jahre gebraucht, wirklich, bis sie klar sehen konnten. Bis sie einen Aha-Effekt haben, der Funke übersprang. Denn kurz bevor sie in das verheißene Land kamen, erst dann passiert es, dass sie es einmal gesehen haben, wie groß Gott ist. So lange hat es gedauert. 5. Mose 29. Mose rief alle Israeliten zusammen und sagte zu ihnen, ihr habt miterlebt, was der Herr in Ägypten getan hat, wie er dem Pharao, seinen Ministern und das ganze Volk seine Macht spüren ließ. Mit eigenen Augen habt ihr gesehen, was für staunenerregende Wunder der Herr vollbracht hat und welche schreckliche Plagen er über die Ägypter kommen ließ. Ihr habt das alles miterlebt. Aber erst heute öffnet der Herr euch Augen, Ohren und Verstand für das, was damals geschehen ist. 40 Jahre lang habt ihr euch durch die Wüste geführt und eure Kleider und Schuhe sind nicht zerrissen. Ihr hattet weder Brot zu essen noch Wein zu trinken. Und Brot zu trinken. Der Herr selbst hat für euch gesorgt, damit ihr erkennt, was für ein Gott das ist, der euch zu seinem Volk gemacht hat. Scheinbar haben die Israeliten das damals für selbstverständlich empfunden, was alles um sie herum passiert. Dass es ganz normal ist, dass solche Wunder geschehen oder vielleicht auch ein Zufall. So wie die Wunder, die auch heute noch gesehen, in deinem und meinem Leben. Vielleicht nehmen wir viele Dinge nicht wahr. Doch sie durften erkennen, die ganzen Jahre haben wir weder einen Schuster noch eine Schneiderin gebraucht, obwohl 40 Jahre wirklich lang sind für Kleider. Die ganzen Jahre her habt ihr euch nicht um euren Unterhalt kümmern müssen, weder säen noch ernten, weil ihr seid versorgt geworden. Da erkannten sie erst. Und wenn das Wasser knapp wurde, dauert es nicht lang und ihr habt den Durst stillen können und eure Viecher tränken. Aber erst heute öffnet der Herr euch Augen, Ohren und Verstand für das, was damals geschehen ist. Ein Aha-Effekt. Damals dabei zu sein, wäre schon toll gewesen. Aber ich denke mir oftmals, wenn ich da dabei gewesen wäre, kein Zweifel, ich hätte nie an der Existenz Gottes gezweifelt oder an seiner Größe und an seiner Vollmacht, wenn man sowas miterleben darf. Oder stellt ihr euch auch mal vor, wenn ihr so Teil der Jüngerschaft Jesu gewesen wärt, wenn ihr mitgegangen wärt, wenn ihr erlebt hättet, wie er predigt, welches Charisma er hat, welche Ausstrahlung er hat, welche Worte er wählt, welche Wunder er tut. Hauteng mit Jesus über Jahre. Da zweifelt man doch nicht mehr. Da kennt man doch die Person. Da weiß man doch, was man an ihr hat. Sicherlich wäre es spannend gewesen, diesen köstlichen Wein zu probieren, den er aus Wasser gemacht hat, und so manches Wunder erleben oder auch diesen übelriechenden Lazarus zu erleben, wie er mit Leichengeruch aus der Todeskammer, aus dem Grab steigt. Wunder über Wunder. Wie kann man da noch dran zweifeln an der Gottessohnschaft Jesu Christi? Ich weiß nicht, ob ich bei dem Bericht mit den 4000 oder bei der Speisung der 4000 wirklich schon felsenfest überzeugt gewesen wäre, aber wahrscheinlich hätte mich der volle Ranzen, der volle Bauch, der hätte mich dann überzeugt, wenn ich dabei gewesen wäre. Geht es euch ähnlich? Wisst ihr, wie es mit der Begegnung der Pharisäer weiterging mit Jesus? Das steht im Markus 8,14, die letzte Bibelstelle. Also sie stiegen ja ins Boot, das war der Abschluss, er hat sie links liegen lassen, die Pharisäer, und sie stiegen ins Boot und die Jünger hatten vergessen, Brot zu besorgen. Nur ein einziges hatten sie bei sich im Brot. Jesus warnte sie, Acht vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig von Herodes. Da sagten sie zueinander, wir haben kein Brot. Jesus hörte es und sagte zu ihnen, was macht ihr euch Sorgen darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr denn noch immer nicht? Begreift ihr denn gar nichts? Seid ihr genauso verstockt wie die anderen? Ihr habt doch Augen, warum seht ihr nicht? Ihr habt doch Ohren, warum hört ihr nicht? Erinnert ihr euch nicht daran, wie ich die 5 Brote unter 5000 Menschen ausgeteilt habe? Wie viele Körbe mit Resten habt ihr da eingesammelt? 12, sagten sie. Und als ich die 7 Brote unter 4000 Menschen aufgeteilt habe, wie viele Körbe mit Resten waren es da? 7, antworteten sie. Und Jesus sagt, begreift ihr denn immer noch nichts? Seid ihr bescheuert? Könnte man diese Geschichte zusammenfassen. Seid ihr bescheuert? Da lasse ich euch an einem Wunder nach dem anderen teilhaben. Nicht nur, dass ich euch selbst Wundern wirken lasse, euch Kranken heile und Dämonen austreiben lasse. Vor kurzem habt ihr euch noch den Bauch vollschlagen dürfen und schon wieder macht ihr euch Sorgen um das Essen. Aber irgendwie bin ich froh, dass diesen Jüngern dieser Fauxpas, dieser Fehler unterlaufen ist. Weil er mir zeigt, wie schnell wir in eine andere Richtung gedanklich denken, als in die Richtung, wie Jesus uns haben will. Obwohl wir meinen, ihn verstanden zu haben. Vers 18. Ihr habt doch Augen, warum seht ihr nicht? Ihr habt doch Ohren, warum hört ihr nicht? Das hat für mich eine doppelte Bedeutung. Zum Ersten bezieht sie sich auf die Worte danach. Hey Leute, was soll ich noch alles machen, damit ihr begreift, um euer Essen, euer Trinken, euer Schlafen, euer Wohlergehen, euer Wohlstand, braucht ihr euch nicht zu kümmern, weil ich bin ja da. Habt ihr nicht begriffen, was alles in meiner Macht steht? Aber wichtig erscheint mir fast noch die Bedeutung davor, was davor geschehen ist. Jesus spricht von dem Achtnehmen vor dem Sauerteig der Pharisäer und des Herodes. Und was haben die Jünger verstanden? Sie hörten so bruchstückweise Sauerteig. Sauerteig, aus Sauerteig wurde Teig, aus Teig wurde Brot, aus Brot wurde Essen, aus Essen wurde, sie haben nicht genug, wir müssen uns drum kümmern. So die Auffassung. Dies vermutlich, weil sich ihr Denken um sie selbst drehte, um die eigenen Bedürfnisse, vielleicht auch um die Sorgen, den Meister irgendwie zu versorgen. Es ist für mich eine wichtige Erkenntnis aus dem Vers, den ich aus diesen 3 Textpassagen rausgenommen habe. Ihr habt doch Augen, warum seht ihr nicht? Ihr habt doch Ohren, warum hört ihr nicht? Um uns nicht täuschen zu lassen, weder durch das, was wir vermutlich sehen, wie bei der Fata Morgana, noch durch falsche Wortlaute oder Betonungen, wie kommen wir essen Opa, sind wir aufgefordert zu unterscheiden, was ist Gottes, vermutlich Gottes Wille und was ist Gottes Wille. Es ist entscheidend, den eigenen Willen, den Willen Gottes zu unterstellen. Doch wie erkennen wir seinen Willen? Dazu müssen wir Gott kennen und einen wichtigen Aspekt beachten. Dass wir uns nicht auf die eigenen Wahrnehmungen, auf das eigene Erkenntnis, auf das, was wir sehen, vermuten, vielleicht auch verteidigen könnten, zu sehen und eigene Textbausteine aus dem Kontext reißen und sie mit unseren eigenen Vorstellungen und Willen verknüpfen. Das gelingt sehr häufig und auch gut. Sondern, dass wir sehen, hey, wo will Gott dich haben? Was ist sein Wille? Wie ist das Wort, sein Wort in dieser Situation auf die Lebenslage, auf das, was du jetzt durchmachst, wie ist das umzusetzen? Oftmals sind wir dabei sehr, sehr schnell bei dem Willen Gottes, wenn wir ihn erkennen, meinen, es betrifft die anderen, die wir zurechtweisen müssen. Aber es geht darum, dass wir schauen, Gott, wo willst du uns haben? Dass wir auch sagen, wo hat sich die Situationen ergeben? Aus welchem Bereich kommt sein Wort? Sehen kann täuschen. Hören kann täuschen. Erst wenn man jemand wirklich kennt, wird man ihn auch verstehen können. So ging es den Jüngern zumindest. Obwohl sie ein Leben in der Gemeinschaft mit Jesus wählten, obwohl sie so viele Wunder und Ereignisse miterleben durften, haben sie doch nach wie vor einiges nicht so aufgefasst, wie Jesus es gesagt hat. Ich denke, oftmals kombinieren wir die Ansichten und Auffassungen Gottes mit unseren eigenen Vorstellungen und Wünschen. Nicht selten passiert es, wenn wir, wie gesagt, Textbausteine aus der Bibel, aus dem Kontext nehmen, heißt einzelne Verse herauspicken, ohne die Gesamtheit zu betrachten oder wirklich nach dem Willen Gottes forschen und ihn befragen. Ich wünsche mir, dass wir den Kontakt zu unserem Herrn Jesus Christus immer mehr suchen, um in einer engen Beziehung zu ihm zu stehen, damit wir seinen Willen mehr und mehr prüfen und verstehen, damit wir sehen, was er sieht und hören, was er sagt und meint, beziehungsweise verstehen, was seine Absichten für mich, für die Gemeinde, für uns ist. Amen. Ich bete noch. Großallmächtiger Gott, wir dürfen einen solchen Schatz bei uns zu haben, nämlich dein Wort, die Bibel, die du uns gegeben hast, dein Wort. Herr Jesus Christus, wir dürfen so einen Schatz in uns tragen durch deinen Geist, der uns auch leiten und führen will, um dich zu verstehen, um dich zu erkennen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, dass du uns befreit hast von allen Zwängen dieser Welt. Und ich danke dir, dass du dein Leben mit uns teilst und dass du Teil unseres Lebens sein willst. Ich lobe dich und preise dich und ich bitte dich, dass wir dich mehr und mehr erkennen, mehr und mehr wahrnehmen dürfen und alles durch deine Brille sehen, alles durch dein Ohr hören, Herr, und alles durch dein Herz spüren. Schenke du uns das. Ich lobe dich und preise dich, Herr Jesus Christus. Amen.